Das Tauchboot schwankte sanft im leichten Wellengang, während David Carter die Schnalle seines Tauchcomputers am D-Ring seiner Tarierweste befestigte. Die vertraute Schwere des technischen Geräts an seinem Körper wirkte beruhigend nach den letzten Monaten voller Routineeinsätze im Hafenbecken und an Brückenpfeilern. Dieser Auftrag jedoch war anders. Eine echte historische Bergungsmission. Und mit ihr kam die Aussicht auf einen bedeutenden Fund. Die Instrumente zeigten stabile Werte. David rief zu seinem Tauchpartner Tom Harris hinüber, der am Heck mit einem Wirrwarr aus Kommunikationskabeln kämpfte. »Wassertemperatur hält bei 52 Grad«, sagte David. Tom sah auf und grinste. Das Grinsen, das er immer zeigte, wenn ein schwieriger Tauchgang bevorstand. »Besser als bei dem Wrack vor Cape Ann«, erwiderte Tom und schüttelte den Kopf. »Da konnte ich nicht mal meine eigenen Flossen sehen.« Auf dem Ausrüstungstisch lagen die Sonarausdrucke ausgebreitet, die klaren Linien eines scheinbar intakten Handelsschiffes aus dem 19. Jahrhundert waren darauf zu erkennen. Hurricane Donna hatte vor 2 Wochen den Meeresboden aufgewühlt und dieses Schiff freigelegt, das über ein Jahrhundert lang unter Sand und Sediment begraben gelegen hatte. Die Firma, für die sie arbeiteten, Maritime Heritage Recovery, hatte nur wenige Tage nach der Entdeckung den Zuschlag für die erste Untersuchung erhalten. David nahm erneut die Sonarbilder in die Hand. Mit einer geschätzten Länge von etwa 150 Fuß war das Schiff groß genug gewesen, um wertvolle Fracht zu transportieren. Der Rumpf schien erstaunlich gut erhalten, ein Indiz für außergewöhnliche Erhaltungsbedingungen oder eine sehr kürzliche Freilegung. »Kommunikationscheck«, sagte Tom und hielt den kabellosen Sender hoch. »Test, Test.« Das Empfangsgerät an Davids Gürtel knackte kurz. Dann kam der Ton klar durch. »Verbindung steht«, bestätigte David. »Reichweite sollte bis 200 Fuß problemlos halten.« Tom nickte zufrieden und legte das Gerät vorsichtig ab. »Was ist unser Plan? Erst Außeninspektion oder gleich versuchen reinzukommen?« David zückte sein Tauchtabellenbuch und rechnete erneut die Dekompressionszeiten durch. Die erwartete Tiefe von etwa 180 Fuß bedeutete, dass sie sich im Bereich des technischen Tauchens bewegten. Nichts für Anfänger. 40 Minuten Grundzeit gibt uns einen konservativen Sicherheitspuffer, sagte David. Die ersten 20 Minuten nutzen wir, um den Außenbereich zu dokumentieren. Wenn wir einen sicheren Einstieg finden, sehen wir uns in der zweiten Hälfte das Innere an. Die Bedingungen waren ideal. Kaum ein Lufthauch kräuselte die Wasseroberfläche. Die Sichtweiten in umliegenden Tauchgebieten wurden mit über 60 Fuß angegeben. Der Kapitän des Forschungsschiffs hatte sie exakt über der Position des Wracks verankert, anhand der GPS-Daten der Entdecker. Tom schlüpfte in seinen Trockentauchanzug. Der dicke Neopren schützte sie vor der klirrenden Kälte der nordöstlichen Gewässer. »Denkst du, da ist was Wertvolles drin?«, fragte Tom, während er die letzte Naht seines Anzugs verschloss. Laut Ladungsverzeichnis war sie auf dem Weg von Liverpool nach Boston. Könnte alles Mögliche sein, Textilien, Fertigwaren, vielleicht persönliche Gegenstände, falls sie Passagiere hatte. Das Historische Institut will eh alles dokumentiert haben, fügte David hinzu, während er sich ebenfalls in seinen Trocki zwängte. Er ging gedanklich noch einmal die Liste durch, die er vor jedem großen Tauchgang durchging. Tauchcomputer programmiert und getestet, Notfallluftversorgung montiert und unter Druck, Unterwasserkamera befestigt, Kommunikation gecheckt, Routine beruhigte, besonders bei einem Einsatz wie diesem. Tom testete gerade seinen Atemregler und überprüfte die Luftleitungen. Sein Stil war intuitiver als Davids methodische Herangehensweise. Doch seine Begeisterung und sein natürliches Talent machten ihn zu einem idealen Tauchpartner. »Weißt du«, sagte Tom und zog seine Maske fest, »ich habe ein gutes Gefühl bei dem Wrack. Ein Hurricane legt es nach über 150 Jahren frei und wir sind die Ersten, die runtergehen. Das ist kein Zufall.« David erwiderte nichts. Doch insgeheim teilte er Toms Enthusiasmus. Nach unzähligen eintönigen Aufträgen bedeutete dieser Einsatz eine Rückkehr zu dem, was ihn ursprünglich zum Tauchen gebracht hatte. Die Mischung aus technischer Herausforderung und dem Rausch des Unbekannten. Das GPS zeigte eine Tiefe von genau 182 Fuß unter dem Kiel. Ideal. Sie mussten ihre Berechnungen nicht anpassen. Letzter Sicherheitscheck, sagte David. Sie gingen ihre Buddy-Protokolle durch, wie sie es bereits hunderte Male zuvor getan hatten. Luftversorgung voll, Zweitregler getestet, sagte Tom. Notfallverfahren auswendig, Aufstiegsplan bekannt, antwortete David. Kommunikation funktioniert. Sie traten auf die Tauchplattform, Flossen und Masken in der Hand. Der Blick ins dunkle Wasser offenbarte nichts von dem, was sie erwartete. Nur Tiefe und Geschichte. Nach dir, sagte Tom und machte eine einladende Geste. David stellte sich an den Rand, zeigte dem Kapitän den Daumen nach oben und rief: Taucher gehen ins Wasser. Geschätzte Grundzeit 40 Minuten. Gesamttauchzeit inklusive Dekompression. Etwa 70 Minuten. Der Kapitän nickte, machte eine Notiz im Logbuch. Der Sprung ins Wasser war sauber. Kaum eine Welle wurde aufgewühlt. Das eiskalte Wasser umschloss Davids Körper mit einem vertrauten Schockgefühl. Der Übergang von der Welt über Wasser zur Welt darunter. Er verharrte einen Moment knapp unter der Oberfläche, überprüfte seine Ausrüstung ein letztes Mal. Dann kam Tom mit einem Spritzer neben ihm ins Wasser. Ihre Kommunikation knackte auf, klar und deutlich. Beginne Abstieg. Bestätigt, antwortete David. Sie begannen ihren langsamen, kontrollierten Weg nach unten. Das Wasser war klar, fast unheimlich durchsichtig. Doch mit jedem Meter wurde es dunkler und kälter. Was auch immer da unten auf sie wartete, es war mehr als ein gewöhnliches Wrack. Es war ein Relikt der Zeit, begraben und bewahrt vom Ozean. Und nun wartete es auf die ersten menschlichen Augen seit über 150 Jahren. Der Abstieg verlief ruhig, fast zu ruhig. David kontrollierte regelmäßig seinen Auftrieb und beobachtete, wie sich die Welt über ihm in ein kaltes, blaugrünes Nichts verwandelte. Die Oberfläche war bereits nach wenigen Minuten nicht mehr zu erkennen. Nur noch ein diffuser Lichtschimmer lag über ihnen, der langsam von der Dunkelheit verschluckt wurde. In etwa 20 Fuß Tiefe hielt er kurz inne, um den Druckausgleich vorzunehmen. Ein geübter Griff zur Nase, leichtes Pusten, die Ohren knacken, alles normal. Der Tauchcomputer zeigte stabile Werte. Auch Toms Silhouette war knapp neben ihm sichtbar, leicht über ihm schwebend, seine Bewegungen kontrolliert und ruhig. Beide bewegten sich synchron, wie geübte Schatten, die lautlos durch das Wasser glitten. In 60 Fuß Tiefe wurde das Licht schlagartig schwächer. David aktivierte seine Hauptlampe. Ein scharfer, weißer Lichtstrahl durchschnitt die Dunkelheit wie ein Skalpell. Tom tat es ihm gleich. Die beiden Lichtkegel durchbrachen das zunehmende Schwarz, tanzten über sedimentfreie Wasserschichten und erfassten gelegentlich schwebende Partikel. Ab etwa 120 Fuß zeigte sich das erste Detail des Meeresbodens. Eine matte Linie am Rand des Sichtfeldes, unscharf, aber riesig. David spürte, wie sich die feinen Haare an seinem Nacken trotz des dicken Neoprenanzugs aufrichteten. Es war da. Das Wrack. Endlich sichtbar. Mit jedem weiteren Meter, den sie in die Tiefe sanken, wurde das Bild klarer. Um 160 Fuß zeichnete sich die Silhouette des Schiffes vollständig ab. Ein riesiger Schatten auf dem Meeresgrund, schwarz gegen dunkelblau, als hätte man ein Stück der Nacht selbst ins Wasser gesenkt. Die Masten lagen umgestürzt über dem Deck, teilweise in die Sandbänke eingebettet. Doch das Erstaunliche war, das Schiff stand aufrecht. Der Rumpf war intakt. Kein geborstenes Holz, kein klaffender Spalt, als wäre es gerade erst gesunken. Mein Gott, flüsterte Tom durch die Kommunikationseinheit, seine Stimme trotz der digitalen Übertragung von ehrlicher Faszination durchdrungen. Siehst du das auch? Klar und deutlich, antwortete David, ohne den Blick abzuwenden. Die Realität vor ihm widersprach allem, was er über den Zerfall von Schiffswracks wusste. 150 Jahre auf dem Meeresgrund sollten ein Wrack zerfallen lassen, zersetzt von Bohrmuscheln, überwuchert von Algen, deformiert durch Strömung und Salz. Und doch war da dieses Schiff, stolz, vollständig, fast unangetastet. David schwebte nun etwa 15 Fuß über dem Deck, sein Licht glitt über das hölzerne Geländer, das in einem fast perfekten Zustand zu sein schien. Keine Spur von Bewuchs, keine Schlammablagerung. Das Holz wirkte glatt, nicht wie frisch gestrichen, aber wie frisch versenkt. Er schüttelte unmerklich den Kopf, das konnte nicht sein. Ich habe Schiffe gesehen, die nach 10 Jahren unter Wasser wie Gerippe aussahen, murmelte David. Und das hier, das ist nicht natürlich. Tom hatte sich inzwischen dem Bugbereich genähert. Sein Licht wanderte langsam über die Planken, dann hielt er plötzlich inne. David, du solltest dir das ansehen, sagte er, seine Stimme nun deutlich ernster. David tauchte zu ihm hinüber, und dann sah er es auch. Entlang des vorderen Rumpfes waren Zeichen eingeritzt, nicht oberflächlich gekratzt, sondern tief ins Holz geschnitzt. Symbole, geometrische Muster, Kreise, verschachtelt mit Dreiecken, durchzogen von Linien, die sich verzweigten wie die Adern eines Blattes. Andere Formen wirkten wie Schriftzeichen, aber in keinem Alphabet, das David kannte. Was zur Hölle, murmelte er und strich mit seiner behandschuhten Hand über das Holz. Die Schnitzungen fühlten sich glatt an. Kein Splitter, kein Moos, keine Korrosion, als hätte jemand sie gestern dort eingraviert. Erinnert dich das an irgendwas? Fragte Tom, der bereits mit seiner Kamera Fotos machte. David schüttelte den Kopf. Nichts, was ich je gesehen habe, keine typischen Handelsmarkierungen, keine Werfzeichen, das ist etwas anderes. Sie dokumentierten die gesamte Schiffslänge. Die Symbole zogen sich über fast jeden sichtbaren Teil des Rumpfes, mal groß und dominant an strukturellen Knotenpunkten, mal fein und dicht gedrängt zwischen den Planken. Es war kein Zufall. Es hatte Struktur, Bedeutung. Nach etwa 12 Minuten der Außeninspektion bemerkte David etwas Unerwartetes. Die Wassertemperatur hatte sich verändert. Trotz seines dicken Anzugs spürte er die Kälte. Stärker als beim Abstieg. Er prüfte die Anzeige seines Tauchcomputers. Der Wert lag um 4 Grad unter dem beim Einstieg gemessenen. Das war untypisch. Thermoklinen existierten, ja, aber nicht mit solch abrupten Übergängen auf so geringer Strecke. Tom, prüf mal deine Temperaturanzeige, sagte er. Ist auch gefallen. Fast 4 Grad weniger. Könnte eine lokale Strömung sein. Oder... Tom stockte. David zog seine Schiefertafel aus der Tasche und notierte, Temperaturabfall unerklärlich, keine sichtbare Quelle. Tom schwamm weiter in Richtung Heck und fotografierte weitere Symbolgruppen. David hingegen richtete seinen Fokus auf das Deck. Dort lagen 2 geöffnete Luken. Eine führte in den zentralen Frachtraum, die andere möglicherweise zur Kapitänskajüte. Die Masten waren geborsten. Doch sie blockierten die Zugänge nicht vollständig. Mit etwas Vorsicht wäre ein Einstieg problemlos möglich. Er notierte die Positionen auf seiner Skizze und schätzte die verbleibende Grundzeit. Noch etwa 20 Minuten. Es war genug Zeit, um sich einen der Innenräume näher anzusehen, unter der Voraussetzung, dass sie diszipliniert und systematisch vorgingen. »Ich bekomme großartige Aufnahmen«, meldete Tom, als er zu David zurückkehrte. Diese Symbole sind überall, am Rumpf, am Deck, sogar auf den Mastresten. Das ist verrückt. David nickte. Ich habe 2 mögliche Einstiege notiert. Der Frachtraum sieht stabil aus, mit Leiterresten, die brauchbar wirken. Die Kajüte könnte etwas enger sein, aber ebenfalls zugänglich. Und der Temperaturabfall? Fragte Tom. Erklärbar durch lokale Bedingungen, log David halblaut. aber sein Tonfall ließ durchscheinen, dass er selbst nicht daran glaubte. Oder eben nicht. Die seltsame Kälte, die perfekten Erhaltungszustände, die fremdartigen Zeichen, all das formte ein Bild, das sich mit keinem bisherigen Wrackfund vergleichen ließ. 20 Minuten verbleiben, sagte David schließlich. Wenn wir rein wollen, müssen wir uns jetzt entscheiden. Tom schwamm zum zentralen Einstieg und fixierte sich dort. Frachtraum zuerst? David blickte noch ein letztes Mal über das Deck auf das schweigende, rätselhafte Wrack. Frachtraum zuerst, bestätigte er. Dann richtete er seinen Lichtstrahl in das schwarze Loch unter sich und begann den Abstieg in das Innere des Schiffes. David hielt einen Moment inne, bevor er durch die dunkle Öffnung in den Frachtraum glitt. Der Schacht unter ihm war tief. Das Wasser darin deutlich kälter als im offenen Ozean. Seine Hauptlampe war auf volle Leistung gestellt, doch ihr Licht schien die Schwärze unter dem Deck kaum zu durchdringen. Er warf einen Blick auf seinen Tauchcomputer. Alle Werte normal, abgesehen von der Temperaturanzeige, die weiter gefallen war. Die digitale Zahl flackerte leicht, als sei das Gerät selbst von der Umgebung irritiert. Mit einem kräftigen Flossenschlag senkte er sich durch den Einstieg. Die Holzleiter, die senkrecht an der Innenwand befestigt war, wirkte erstaunlich stabil. Ihre Sprossen waren intakt, das Holz trocken aussehend und ohne jegliche Ablagerungen. David glitt daran vorbei und landete knapp 12 Fuß unterhalb des Decks auf festem Boden. Die Planken unter seinen Füßen waren glatt, frei von Muscheln, Algen oder Fäulnis. Das hier war kein normaler Wrackzustand, das war eine Zeitkapsel. Tom folgte dicht hinter ihm und ließ seinen Lichtkegel über den Raum wandern. Es war ein überraschend großer Bereich. Die Decke war hoch genug, dass sie problemlos aufrecht schweben konnten. An den Wänden entlang reihten sich Holzkisten, Fässer und Leinensäcke, exakt gestapelt, nicht umgekippt, nicht zerfallen. Es war, als hätte die Besatzung den Frachtraum erst gestern verlassen. David näherte sich einer der Kisten und berührte sie vorsichtig. Das Holz fühlte sich erstaunlich fest an. Er tastete nach dem Verschluss. Ein einfacher Metallbügel, der sich ohne Widerstand öffnete. Im Inneren lagen zusammengerollte Stoffbahnen. Er zog eine vorsichtig heraus. Es war Leinen, fein gewoben, völlig unbeschädigt. Kein Schimmel, keine Verfärbungen. Der Stoff raschelte leise unter seiner behandschuhten Hand, als sei er eben erst aus einer Manufaktur gekommen. »Das ist unmöglich«, murmelte David. Organisches Material sollte nach so langer Zeit längst zerfallen sein. Und das hier ist alles perfekt, ergänzte Tom, der gerade einen Leinensack inspizierte. Der Sack hing an einem eisernen Haken, sein Material war geschmeidig und selbst der Knoten, mit dem er zugebunden war, wirkte wie frisch geschnürt. Ich kann sogar noch die Naht erkennen. Sie dokumentierten den Raum systematisch mit ihren Unterwasserkameras. Die Lichtblitze der Blitzgeräte erzeugten gespenstische Schatten auf den Wänden, die für Sekunden länger zu verweilen schienen, als sie sollten. Überall war eine beunruhigende Ordnung, eine Abwesenheit des Verfalls, die mehr Fragen aufwarf als Antworten. Dann fiel Davids Blick auf eine Reihe von hölzernen Trägerbalken, die quer durch den Frachtraum verliefen. Auch sie waren, wie das äußere Schiff, mit Zeichen übersät. Diesmal jedoch nicht nur geometrische Muster, sondern auch Symbole, die an Schrift erinnerten. Eine Sprache vielleicht. Die Zeichen waren tief eingeritzt, sorgfältig und in rhythmischer Reihenfolge angebracht. Manche verliefen entlang der Holzmaserung, andere quer dazu. Es wirkte, als sei der gesamte Frachtraum ein Teil eines Rituals oder einer Konstruktion, deren Sinn sich nicht unmittelbar erschloss. »Tom«, sagte David mit leiser, angespannter Stimme, »die Muster sind auch hier unten.« Tom schwamm zu ihm, seine Lampe warf scharfe Linien über das geschnitzte Holz. Er zog sein Aufnahmegerät und begann sofort mit der Dokumentation. »Das ist wie eine Art Netz«, sagte er. »Siehst du? Die großen Symbole wiederholen sich an strukturell wichtigen Punkten, dazwischen kleinere. Es ist kein Dekor, es hat System. David betrachtete ein besonders großes Zeichen, ein Kreis, umgeben von drei ineinandergreifenden Dreiecken, die wiederum durch Linien mit anderen Zeichen verbunden waren. Es wirkte alt, bedeutend, fast warnend. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Die Temperatur war hier unten nochmals gefallen, deutlich spürbar, selbst durch den Schutzanzug. Er prüfte erneut seinen Computer. Die Anzeige lag nun um 7 Grad unter dem Messwert beim Einstieg. Solche Temperaturabfälle waren untypisch, besonders in einem weitgehend geschlossenen Wrack. Er notierte es auf seiner Schiefertafel. Temperaturabfall 7 Grad. Keine sichtbare Ursache. Wir müssen vorsichtig sein, sagte David. Etwas an diesem Ort stimmt nicht. Und ich spreche nicht nur von den Temperaturen oder dem Zustand des Materials. Tom nickte, sein Blick ernst. Ich habe das Gefühl, als würde das Schiff beobachten. David erwiderte nichts, aber innerlich stimmte er zu. Es war ein irrationaler Gedanke, ein Gefühl, das sich nicht messen ließ, aber es war da, eine Art Präsenz, nicht feindlich, nicht eindeutig greifbar, doch es schien, als würde das Wrack selbst eine Geschichte erzählen wollen, eine, die niemand hören sollte. Sie beendeten ihre Untersuchung des Frachtraums nach weiteren 5 Minuten. Tom deutete auf die Luke, die zu einem angrenzenden Korridor führte.
Wahrscheinlich zu den Mannschaftsquartieren, sagte er. Wenn der Zustand da ähnlich ist, sollten wir das ebenfalls dokumentieren.
David nickte langsam. Sein inneres Unbehagen war stärker geworden, aber sie hatten noch etwas mehr als 10 Minuten Grundzeit. Er wollte so viel wie möglich festhalten, bevor sie den Rückweg antreten mussten. Mit einem letzten Blick auf die unerklärlich erhaltenen Kisten schwammen sie weiter. Tiefer in den Bauch eines Schiffes, das der Zeit getrotzt hatte. Einem Ort, der von etwas durchdrungen war, das nicht aus der bekannten Welt zu stammen schien. Der Gang, in den David und Tom aus dem Frachtraum hinaustauchten, war schmal, aber gerade breit genug, dass sie nebeneinander hindurchgleiten konnten. Die Holzbalken zu beiden Seiten waren makellos. Keine Algen, keine Pilzablagerungen, keine Anzeichen von Alter oder Wasserverfall. Das Licht ihrer Tauchlampen wanderte über die Wandflächen und ließ feinste Holzmaserungen sichtbar werden, so klar, als seien sie gestern erst geschliffen worden. Die Stille war absolut. Keine Geräusche, keine Luftblasen, nur das leise elektronische Summen der Ausrüstung und das regelmäßige Zischen der Atemregler. Jeder Atemzug schien in der Dunkelheit zu verhallen, wie ein Flüstern in einem verlassenen Tempel. David empfand die Abwesenheit von Leben, von Bewegung, als fast überwältigend. Hier unten herrschte eine andere Art von Ordnung, kalt, fremd, ungestört. Nach wenigen Metern öffnete sich der Gang zu einem größeren Raum. Die Decke stieg an, der Raum war deutlich breiter als der Frachtraum. Es war das Mannschaftsquartier. David hielt abrupt inne, als sein Licht die Szenerie erfasste. Die Schlafstätten der Crew waren vollständig erhalten. Dutzende hölzerne Kojen reihten sich entlang der Wände. In jeder lagen Matratzen aus Stroh, die ihre Form bewahrt hatten. An den Fußenden waren Decken aus grobem Wollstoff akkurat gefaltet. Es wirkte frisch, fast lebendig. Auf den kleinen Ablagen neben den Betten lagen persönliche Gegenstände. Eine Zinntasse, ein Holzpfeifchen, ein zusammengefaltetes Taschentuch. Als hätte die Mannschaft das Schiff nur kurz verlassen. Tom schwebte lautlos an Davids Seite. Seine Lampe wanderte über ein Regal, auf dem feinsäuberlich zusammengelegte Kleidung lag. Wollhemden, grobe Leinenschlafanzüge, dicke Socken. Er zog vorsichtig an einer Ecke eines Hemdes. Es bewegte sich fließend, ganz so, als wäre es trocken geblieben. Kein brüchiger Stoff, keine Algenspuren, nichts. »Das ist Wahnsinn«, flüsterte Tom.
Ich habe Museen gesehen, in denen Textilien aus dieser Zeit nicht einmal ansatzweise in diesem Zustand waren. David schwamm an den Kojen entlang, betrachtete jedes Bett. Sie waren unbenutzt und doch bereit, als würden ihre Besitzer jederzeit zurückkehren können. In einer Koje lag ein altes Buch, offenbar ein Gebetsbuch mit Ledereinband. Er öffnete es vorsichtig. Die Seiten waren glatt, das Papier unversehrt. Der Text in altmodischer englischer Schrift war noch vollständig lesbar. Das war kein normaler Erhaltungszustand. Es war ein Widerspruch zur natürlichen Ordnung. Er hob die Augen und ließ seinen Lichtstrahl durch den Raum gleiten. Da waren sie wieder, die Schnitzungen. In die Trägerbalken über den Kojen waren dieselben seltsamen Muster eingraviert, wie sie sie bereits außen am Rumpf gesehen hatten. Geometrische Zeichen, Kreise in Dreiecken, miteinander verbundene Linien. Manche flossen entlang der Wand, als wären sie Teil eines größeren Musters, das der Raum selbst bildete. »Sie haben die Zeichen nicht nur außen angebracht«, murmelte David. »Sie sind überall.« »Ich habe so etwas noch nie gesehen«, antwortete Tom. »Kein Kultursymbol, kein Schiffsbauerzeichen, das ist etwas anderes.« David drehte sich langsam in der Mitte des Raumes. Eine drückende Schwere hatte sich in seinen Gedanken eingenistet. Etwas stimmte nicht. Etwas an der Perfektion dieses Ortes war falsch. Nicht nur historisch, sondern grundsätzlich. Als würde sich das Schiff nicht an die Gesetze halten, die überall sonst galten. Wieder überprüfte er die Temperaturanzeige. Noch einmal war der Wert gefallen. Um weitere 3 Grad. Der Unterschied war inzwischen so deutlich, dass selbst durch den Trockentauchanzug die Kälte wie dünne Nadeln in seine Haut stach. »Die Temperatur sinkt weiter«, sagte er mit belegter Stimme. »Ich spüre es. Es ist, als würden wir uns nicht nur durch den Raum bewegen, sondern durch Schichten. Wie durch etwas, das nicht mehr ganz Teil dieser Welt ist.« Tom sagte nichts, doch sein Schweigen sprach Bände. Sie tauchten weiter durch den Raum, dokumentierten jedes Detail. David öffnete eine der kleinen Truhen unter einer Koje. Darin lagen ein paar Lederstiefel, sorgfältig nebeneinander gestellt. Er hob einen der Stiefel an. Das Leder war weich, geschmeidig, als hätte es kein einziges Mal Wasser gesehen. »Wie ist das möglich?«, fragte er sich selbst mehr als Tom. »Vielleicht ist es nicht möglich«, antwortete Tom, »nicht im wörtlichen Sinn.« David ließ den Stiefel vorsichtig zurückgleiten, schloss den Deckel der Truhe und drehte sich um. Sein Licht traf auf eine Metalltafel an der Wand, auf der ein Spruch eingraviert war. Die Buchstaben waren in sauberer, alter englischer Schrift gehalten. »May the signs hold firm. May the waters remain sealed.« Er las es laut vor. Tom schwieg, starrte die Tafel an, dann die Zeichen an den Balken. »Sie wussten, dass etwas kommen würde«, sagte David langsam. »Oder dass sie etwas eingesperrt haben.« Sein Magen zog sich zusammen. Die Luft im Trockentauchanzug fühlte sich plötzlich schwer an, das Atmen mühsamer. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Es waren noch 8 Minuten an Grundzeit übrig. »Wir sehen uns noch den vorderen Bereich an«, sagte David. »Dann steigen wir auf.« Tom nickte, doch sein Blick war angespannt. Die Faszination wich langsam einer vorsichtigen Angst. Die Art von Angst, die man nicht laut ausspricht, weil sie zu echt werden könnte, wenn man ihr einen Namen gibt. Bevor sie den Raum verließen, drehte sich David ein letztes Mal um. Die Kojen, die Gegenstände, die Zeichen, sie waren zu ruhig, zu perfekt. Etwas an diesem Ort wartete, und es war noch nicht vorbei. Der Korridor, der vom Mannschaftsquartier in Richtung Bug führte, verengte sich sichtlich. Die beiden Taucher mussten nun hintereinander schwimmen. Das Licht ihrer Lampen glitt über das perfekt erhaltene Holz, das weder von Feuchtigkeit noch von Zeit gezeichnet war. Die geschnitzten Symbole wurden hier dichter, als würden sie sich zum Zentrum des Schiffes hin verdichten, zu einem Knotenpunkt. David spürte, wie sich seine Brust enger anfühlte. Es war keine körperliche Erschöpfung, sondern etwas anderes. Eine Beklemmung, die mit jedem Flossenschlag stärker wurde. Die Temperatur war weitergefallen. Der Tauchcomputer zeigte nun fast 10 Grad weniger als zu Beginn des Tauchgangs. Das war keine natürliche Abweichung mehr. Das war etwas anderes. Etwas, das mit diesem Schiff zu tun hatte. Tom schwamm voraus, sein Licht streifte über die hölzernen Türen, die zu beiden Seiten des Ganges standen. Jede Tür war intakt, aus dunklem, geöltem Holz gefertigt. Die eisernen Beschläge glänzten im Licht, als wären sie regelmäßig poliert worden. Kein Rost, keine Korrosion, kein biologischer Bewuchs. »Siehst du das?«, fragte Tom flüsternd durch das Kommunikationssystem. »Ja, jedes Detail ist unberührt«, antwortete David. Der Korridor endete an einer breiteren Tür. Die Holzmaserung war hier aufwendiger, die Griffe aus Messing wirkten kunstvoll geschmiedet. Eine Plakette auf Augenhöhe zeigte, in feiner Gravur, Captain Elias Thorne. »Das müssen die Kapitänsquartiere sein«, sagte David. Tom packte den Griff. Der ließ sich ohne Widerstand drehen. Kein Knarren, kein Ruckeln. Die Tür glitt auf wie die eines Hotels, weich, lautlos, als wäre sie geschmiert worden. Was dahinter lag, ließ beide Männer erstarren. Ein Raum, größer als erwartet, öffnete sich. In der Mitte stand ein massiver Schreibtisch aus dunklem Holz, fein verziert, überzogen mit Papieren, Karten, Instrumenten und dahinter eine Gestalt, ein menschlicher Körper. Er saß zusammengesunken auf dem Stuhl, den Kopf auf das Pult gebettet, die Arme ausgestreckt, die Finger wie in letzter Bewegung eingefroren. Das Licht ihrer Lampen tauchte die Szene in eine surreale Klarheit. Die Kleidung war die eines Kapitäns aus dem 19. Jahrhundert. Marineblauer Rock mit goldenen Knöpfen, weiße Halsbinde, gestärkte Manschetten. »David, er ist noch da«, sagte Tom, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch. »Seit über 150 Jahren und er verrottet nicht.« David trat näher, langsam, vorsichtig. Der Körper zeigte keine Zeichen von Verwesung. Die Haut war blass, aber intakt. Das Haar, schwarz mit leichten Grausträhnen, fiel ihm ins Gesicht. David beugte sich vor und hielt abrupt inne. Die Augen waren fort, nicht verwest, nicht eingefallen, nicht angegriffen von Meereslebewesen. Sie waren schlichtweg entfernt. Die Augenhöhlen waren leer. Und die Ränder der Höhlen glatt. Als hätte jemand sie mit chirurgischer Präzision ausgelöffelt. Keine Risse, keine Verletzungen am umliegenden Gewebe. David spürte, wie sich Übelkeit in seiner Kehle sammelte. Er zwang sich zur Ruhe, kontrollierte seinen Atem. Dann bemerkte er die Kehle des Mannes. Dort waren 4 lange Schnitte. Parallele Risse, tief und gezackt, als hätte eine Klaue, eine riesige Klaue, durch Haut und Fleisch gerissen. Und doch kein Verfall, kein Blutgerinnsel, kein Algenbewuchs. Die Wunden sahen frisch aus, fast als hätte der Mann erst vor wenigen Minuten seinen letzten Atem ausgestoßen. Tom wich zurück, seine Lampe zitterte. »Das ist nicht möglich, das ist unmöglich.« David warf einen Blick auf das Logbuch vor dem Körper. Die Finger der Leiche lagen noch auf den Seiten, als hätten sie gerade etwas geschrieben. Er schob die Hand vorsichtig zur Seite. Das Leder des Buches war weich, nicht aufgequollen oder beschädigt. Er öffnete es langsam. Die ersten Einträge waren sachlich. Kursangaben, Wetterberichte, Routinebemerkungen, alles im Stil des 19. Jahrhunderts. Doch weiter hinten im Buch veränderte sich der Ton. Die Handschrift wurde unruhiger, fahriger. Eintrag vom 15. Oktober 1847. Seltsame Geräusche aus dem Frachtraum. Seit 3 Tagen. Wilson und Matthews gingen heute früh nachsehen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Die Männer werden nervös. Einige sprechen vom Verlassen des Schiffes, doch wir sind weit entfernt von jedem bekannten Hafen. Was immer diese Geräusche verursacht, es ist nicht natürlich. Die Zeichen, die wir in den Rumpf geschnitzt haben, sollten uns schützen. Doch ich fürchte, sie tun das Gegenteil. Wir haben etwas geöffnet, das verschlossen bleiben sollte. Der Eintrag brach mitten im Satz ab. Ein großer Tintenklecks zog sich über die Seite, als wäre der Stift dem Kapitän im Moment seines Todes aus der Hand gefallen. David starrte auf die Seite. Er spürte die Kälte, die von dem Buch auszugehen schien. Als wäre nicht nur der Körper vor ihm tot, sondern als läge ein Teil von ihm immer noch in diesem Raum, gefangen in dem Moment, in dem er gestorben war. Tom, flüsterte David, er hat etwas gehört. Etwas unten im Frachtraum. Tom wollte gerade antworten, da blieb er abrupt stehen. Er hob die Hand, und dann hörten sie es beide. Ein Geräusch, tief und seltsam dumpf, vibrierte durch das Holz unter ihnen. Es klang wie ein Kratzen, langsam, rhythmisch. Nicht wie etwas, das zufällig über Planken schabte, sondern wie etwas, das suchte. Etwas mit Absicht. Dann ein weiteres Geräusch. Stimmen, aber keine menschlichen. Kein Englisch, kein Spanisch, kein bekanntes Idiom. Es war wie ein Flüstern. Fremde, kratzende Silben, die sich ineinander woben, als würde das Wasser selbst Sprache formen. Tom starrte David an, die Augen weit aufgerissen hinter seiner Maske. Sein Atem wurde schneller. »Wir müssen hier raus«, sagte er mit zittriger Stimme. David nickte, doch sein Blick fiel noch einmal auf das offene Logbuch, auf die letzte Zeile, auf das Wort geöffnet. Etwas war auf diesem Schiff, etwas war noch hier, und sie hatten nicht nur ein historisches Wrack betreten, sie hatten die Schwelle zu etwas überquert, das jenseits ihrer Vorstellung lag, etwas, das jetzt wusste, dass sie da waren. David trat einen Schritt vom Schreibtisch zurück, seine Lampe fest in der Hand. Das Licht flackerte kaum merklich, nicht durch einen Defekt, sondern durch etwas in der Umgebung, eine Art Druck, der sich über das Schiff legte wie unsichtbares Gewicht. Die Geräusche aus der Tiefe klangen nun nicht mehr entfernt. Sie hatten sich verändert. Das Flüstern war näher, klarer. Die unverständlichen Worte schienen Muster zu bilden. Wiederholungen, Rhythmen. Fast wie ein Gebet, nur älter und viel dunkler. Tom stand noch immer regungslos nahe der Tür, seine Schultern angespannt, die Augen starr auf den leblosen Kapitän gerichtet. Er wirkte, als könnte er nicht entscheiden, ob er fliehen oder noch mehr entdecken wollte. David zwang sich, seinen Blick erneut auf das Logbuch zu richten. Der letzte Eintrag war nicht der einzige merkwürdige Hinweis. Weiter hinten, auf einer Seite, die an der unteren Ecke umgeknickt war, fand sich ein Abschnitt, der ihn frösteln ließ, obwohl die Temperatur in der Kajüte kaum noch hätte sinken können. »Der erste Offizier behauptet, die Karten stimmen nicht mehr«, stand dort in einer krakeligen Handschrift. »Die Sterne zeigen falsche Konstellationen. Die Sonne geht an der falschen Stelle auf. Wir treiben in einem Meer, das es auf keiner Karte gibt. Ein Ort zwischen den Welten.« David schluckte schwer. Seine Gedanken begannen zu rasen. Was, wenn dieses Schiff nicht nur untergegangen war? Was, wenn es versetzt worden war? Tom hatte sich inzwischen zur Seitenwand der Kapitänskajüte bewegt. Dort hing ein gerahmter Satz Seekarten, fein gezeichnet, offenbar Originale. Die Papiere waren nicht zerfallen, kein Schimmel, keine Wasserflecken. Die Tinte wirkte frisch. »David, sieh dir das an«, sagte Tom. David trat näher. Die Koordinaten auf den Karten waren eindeutig, doch die eingezeichnete Route führte durch Gewässer, die nie existiert hatten. Inselgruppen mit Namen, die nicht in der Weltkarte verzeichnet waren, Umrisse von Landmassen, die nie dokumentiert wurden, und doch wirkte alles präzise, wissenschaftlich, keine Fantasie, sondern ein Versuch, das Unfassbare kartografisch zu fassen. Sie wussten, dass sie sich in unbekanntem Gewässer befanden. flüsterte David. Sie haben versucht, es zu dokumentieren, und gleichzeitig haben sie diese Zeichen geschnitzt. Vielleicht als Schutz. Tom trat einen Schritt zurück. Oder als Siegel, murmelte er, um etwas darin einzuschließen. Ein leises Kratzen hallte durch die Kajüte. Direkt unter ihnen, nicht mehr diffus. Jetzt war es real. Physisch. Es klang, als würde etwas mit langen, spitzen Krallen über Holz fahren, gemächlich, beständig. Die Stimmen kehrten zurück. Diesmal hörte David drei verschiedene, ineinander verschlungene Tonlagen, tiefe Kehllaute, sirrende Zischlaute, klickende Silben, keine davon menschlich, keine davon sollte existieren. »David«, sagte Tom, »wir müssen aufsteigen, jetzt!« David nickte zögerlich. »Noch ein Blick. Dann gehen wir.« Neben dem Schreibtisch entdeckte er ein kleines Regal mit persönlichen Gegenständen, ein Kompass in einem hölzernen Gehäuse. Die Nadel drehte sich unaufhörlich, ohne Richtung. Ein Sextant, makellos. Ein weiteres Logbuch, verschlossen mit einem Lederband, daneben ein kleiner Beutel. Er öffnete ihn vorsichtig. Darin lagen drei glatte, schwarze Steine. Unregelmäßig geformt, aber deutlich von Menschenhand bearbeitet. Auf jedem war ein Symbol eingraviert. Eines davon identisch mit dem, das David im Frachtraum gesehen hatte. Als er den Stein mit der Fingerspitze berührte, durchzuckte ihn eine Welle von Kälte, die ihm bis in die Zähne schoss. Er ließ ihn sofort zurück in den Beutel gleiten. Ein weiteres Geräusch ließ beide Männer herumfahren. Diesmal war es kein Kratzen. Es war ein Aufschlag. Etwas oder jemand hatte in der Tiefe unter ihnen aufgeschlagen, als wäre eine große, schwere Masse durch das Schiff gefallen. Die Geräusche der Stimmen brachen schlagartig ab, als hätte der Aufprall selbst sie verschluckt. David hörte seinen eigenen Atem durch das Mundstück rauschen. Zu schnell, zu flach. Er zwang sich zur Ruhe. Die Anzeige auf seinem Tauchcomputer zeigte, dass ihre Grundzeit bald überschritten war. »Keine Erkundung mehr«, sagte er entschlossen. »Wir steigen auf. Sofort.« Tom warf einen letzten Blick auf den toten Kapitän. Der Körper war reglos geblieben, doch etwas in seiner Haltung wirkte anders. Oder bildete sich David das ein? Sie schwammen zur Tür zurück, doch bevor sie hindurchgleiten konnten, hörten sie ein weiteres Geräusch. Dumpf und feucht, wie ein leises Gluckern. Es kam aus dem Gang, aus der Richtung, aus der sie gekommen waren. »Was ist das?«, fragte Tom. David antwortete nicht. Er wusste es nicht. Aber er wusste eines. Der Weg zurück würde kein einfacher werden. Etwas war erwacht. Etwas, das seit über 150 Jahren gewartet hatte. Eingeschlossen. Vergessen. Vielleicht sogar verbannt. Und nun wusste es, dass sie da waren. Mit ruhiger Stimme sagte David, »Zurück zum Haupteingang. Keine Abzweigungen, kein Zögern.« Tom nickte. Doch sein Blick war nicht mehr derselbe wie noch vor wenigen Minuten. Etwas hatte sich in ihnen beiden verändert. Die Vergangenheit war nicht länger nur eine historische Fußnote, sie war lebendig. Und sie beobachtete. Der Gang zurück zum zentralen Einstieg schien länger zu sein als zuvor. Jeder Meter wirkte gedehnt, die Schatten dichter, das Wasser kälter. David prüfte seine Anzeige. Die Temperatur lag jetzt fast 13 Grad unter dem ursprünglichen Messwert. Der Tauchcomputer flackerte kurz, fing sich dann wieder. Ein leichtes Summen begleitete die Ziffern, als ob die Technik selbst nicht ganz verstehen konnte, wo sie sich befand. Hinter ihm atmete Tom schwer durch den Regler, nicht hektisch, aber angespannter als üblich. Der sonst so neugierige Tauchpartner wirkte jetzt wie ein Mann, der sich bemüht, keine Panik zu zeigen. Sie erreichten den Einstiegspunkt in den zentralen Frachtraum. Das gähnende Loch in der Decksplatte lag direkt unter ihnen. Als David seine Lampe darauf richtete, erkannte er, dass das Wasser dort unten nicht nur dunkler, sondern trüber geworden war. Feine Partikel schwebten darin, nicht wie aufgewirbelter Sand, sondern dichter. Langsamer, schwerer. Dann kam das nächste Geräusch. Zuerst ein Kratzen. Nicht mehr wie zuvor, sondern hastiger, als würde etwas Krallen über Holz ziehen, nervös, suchend. Dann folgten wieder die Stimmen, diesmal eindeutig mehrstimmig. Drei, vielleicht vier Stimmen, die gleichzeitig sprachen, flüsterten, zischten. Und dann ein Lachen. Kein menschliches. Es war ein Laut, der wie ein Knirschen klang, wie splitterndes Eis unter Druck, begleitet von einem leisen, sirrenden Kreischen, das tief im Ohr vibrierte.
David, sagte Tom mit belegter Stimme, ich höre Sie jetzt direkt unter uns.
David antwortete nicht. Er überprüfte ihren verbleibenden Luftvorrat, etwa 12 Minuten bis zur kritischen Marke, noch genug Zeit für einen kontrollierten Aufstieg, aber nicht genug für Fehler. Die Entscheidung fiel in ihm wie ein Stein. Wir steigen sofort auf. Keine Diskussion. Doch Tom hielt sich zurück. Sein Lichtkegel war auf eine Stelle am Boden gerichtet, nahe einer verschlossenen Luke, die in den unteren Teil des Frachtraums führte. Seine Stimme zitterte, als er sprach:
Was immer das war, es ist hinter dieser Luke.
David schwamm näher, seine Nerven gespannt wie Drahtseile. Die Luke war mit einem schweren Eisenriegel versehen, ungewöhnlich für ein Frachtraumsegment. An den Rändern des Holzes waren erneut Schnitzungen zu erkennen, tiefer als die übrigen, fast eingeritzt wie Kerben, und sie waren schwarz. Nicht nur vom Material her, sondern von etwas anderem. Als ob das Holz dort verbrannt, aber nicht verkohlt worden war. Sie haben etwas eingesperrt, sagte Tom leise. Etwas, das nie wieder hinaus sollte. David schüttelte den Kopf. Und jetzt weiß es, dass wir hier sind. Ein plötzlicher Impuls ließ ihn herumfahren. Aus dem unteren Frachtraum kam eine Bewegung, kaum sichtbar, aber vorhanden. Das Wasser wirbelte kurz, als hätte jemand darin gewunken. Kein Fisch, kein Tier, etwas Langes, Blasses. Ein Umriss nur. Dann war es wieder verschwunden. Tom schwebte über dem Einstieg.
5 Minuten, sagte er. Nur 5 Minuten. Dann sind wir wieder oben.
David wollte widersprechen. Doch er sah Toms Blick. Eine Mischung aus Angst und Faszination, wie ein Kind, das am Rand eines Abgrunds steht, nicht bereit zu springen, aber unfähig, sich abzuwenden.
5 Minuten, sagte David schließlich. Keine Sekunde länger.
Sie richteten ihre Lampen auf den Einstieg. David überprüfte noch einmal seine Ausrüstung. Regler intakt, Notfallflasche bereit, Tauchcomputer stabil. Dann sank er langsam durch das schwarze Wasser in den unteren Frachtraum, Tom knapp hinter ihm. Mit jedem Meter wurde es kälter. Der Druck auf den Ohren nahm zu, obwohl der Höhenunterschied gering war. Das Licht ihrer Lampen wurde vom Nebel verschluckt, der hier unten in der Luft zu hängen schien, obwohl es Wasser war. Die Geräusche wurden lauter. Die Stimmen jetzt fast verständlich, als wären sie kurz davor, in eine Sprache überzugehen, die David begreifen konnte und nicht begreifen wollte. Dann erreichten sie den Boden des Raumes. Und das Flüstern verstummte. In völliger Stille glitt David zwischen gestapelten Kisten und zerbrochenen Fässern hindurch. Doch etwas hatte sich verändert. Die Ordnung, die oben geherrscht hatte, sie war hier verschwunden. Die Kisten waren aufgerissen. Der Inhalt lag verstreut, als hätte jemand oder etwas darin gewühlt. Holzsplitter schwebten durch das Wasser, Stofffetzen trieben an den Wänden entlang. Und dann sah David es. Ein Abdruck im Boden. Kein Fußabdruck. Etwas Größeres. 3 lange Einkerbungen im Holz. Parallele Linien. Tiefe Rillen, wie von Klauen. Und noch eine daneben. Und noch eine. Sie führten in Richtung einer zweiten Luke am Ende des Raumes. Die Symbole dort waren zerkratzt. Zerbrochen. Als hätte jemand oder etwas sie absichtlich zerstört. Tom trat neben ihn. Sein Lichtkegel zitterte.
David, flüsterte er, etwas lebt hier unten.
Und in diesem Moment wussten sie es beide. Es war nicht nur ein Geheimnis, das sie entdeckt hatten. Nicht nur ein Relikt, sondern ein Gefängnis. Und es war offen. David schwebte regungslos über den vernarbten Holzdielen. Sein Lichtkegel tastete sich durch die Dunkelheit wie eine zitternde Hand. Das Wasser war so kalt, dass sein Trockentauchanzug kaum noch etwas davon abschirmte. Die Geräusche waren verstummt, doch das Schweigen war schlimmer. Es war das Schweigen vor einem Ereignis, das noch keine Gestalt hatte, aber schon lauerte. Schwer, dumpf, unausweichlich. Tom neben ihm atmete hastig durch den Regler. Der Luftverbrauch stieg. David hörte es am Ton an der Frequenz. Panik war gefährlich unter Wasser, doch was jetzt kam, war mehr als bloße Angst. In der äußersten Ecke des Raumes, wo die Schatten tiefer lagen als das Licht reichte, bewegte sich etwas. Zuerst nur eine Andeutung, kaum mehr als eine Veränderung der Dunkelheit. Dann ein Umriss, blass, lang, viel zu groß. David fror in der Bewegung ein. Die Kreatur entfaltete sich langsam aus dem Schatten heraus, als sei sie Teil davon gewesen. Hoch, mindestens 7 Fuß. Ihr Körper war schmal, aber unnatürlich langgezogen, als hätte man die Proportionen eines Menschen verzerrt, gestreckt, entstellt. Die Haut war bleich und durchsichtig. Darunter bewegten sich dunkle Strukturen, Organe vielleicht, oder etwas, das sich wie Organe tarnte. Doch am schlimmsten war das Gesicht. Wo Augen hätten sein sollen, war nur glatte, makellose Haut. Kein Abdruck, keine Wölbung, als hätte das Wesen nie Augen besessen. Aber es sah, es spürte. David wusste es. Spürte es an der Art, wie es sich bewegte, wie sein Kopf sich in seine Richtung drehte. Dafür war da ein Mund. Viel zu groß. Der Kiefer reichte fast bis zu den Schultern, und als er sich öffnete, offenbarte er Reihen winziger, nadelspitzer Zähne, die im Licht wie Glas glitzerten. Die Arme waren zu lang. Die Hände grotesk verlängert, mit Krallen wie Dolche, die über das Holz schabten. Das Geräusch war wie Metall auf Knochen. Jetzt wussten sie, was das Kratzen verursacht hatte. Tom schrie. Der Laut hallte durch das Kommunikationssystem, zerrissen von Funkrauschen und Panik. Die Kreatur reagierte sofort. Sie bewegte sich durch das Wasser, als gäbe es keinen Widerstand. Gleitend, schnell, zielgerichtet. David griff nach Toms Arm, versuchte ihn zurückzuziehen. Doch die Kreatur war schneller. Mit einem einzigen Satz war sie bei ihnen. Ihre Klauen trafen Tom zuerst. Der Anzug riss auf wie Papier. Dunkles Blut stieg auf, vermischte sich mit dem kalten Wasser in trüben Schleiern. Tom schrie wieder, doch der Laut wurde gurgelnd, verzweifelt. Er schlug um sich, trat aus, versuchte sich zu befreien, doch die Arme der Kreatur schlangen sich um ihn wie Tentakel. David konnte nur zusehen, unfähig zu begreifen, was geschah. Die Kreatur presste Tom gegen die Wand. Ihre Krallen durchbohrten ihn mit chirurgischer Präzision. Der Regler riss aus seinem Mund. Luftblasen stiegen auf. Tom verschluckte Wasser. Sein Körper zuckte. Seine Lampe schleuderte wild im Wasser herum, warf irrlichternde Schatten an die Wände, bis sie in der Dunkelheit erlosch. Dann zog das Wesen ihn zurück, tiefer in den Raum, dorthin, wo kein Licht mehr reichte. David bewegte sich. Endlich. Er trat zurück, stieß sich von der Wand ab, kämpfte gegen das lähmende Entsetzen. Seine Finger griffen nach den Leiterstufen des Schachtes, durch den sie gekommen waren. Der Aufstieg war eng. Die Gedanken in seinem Kopf waren laut. Wirr. Hinter ihm vibrierte das Wasser. Es kam zurück. Er trat nach oben, zog sich hoch, Flosse um Flosse, Meter für Meter. Der Tauchcomputer blinkte rot. Zu schneller Aufstieg. Risiko einer Dekompressionskrankheit. Doch das war jetzt bedeutungslos. Die Kreatur verfolgte ihn. Das wusste er. Er fühlte es. ein kalter Strom hinter ihm, ein Schatten, der sich näherte. Als er den oberen Frachtraum erreichte, schoss er durch das offene Luck nach oben hinaus ins Schiffinnere. Seine Lampe tanzte über die Wände. Der gewohnte Anblick der geordneten Deckfläche wirkte jetzt wie Hohn. Alles war zu perfekt. Zu still. Zu falsch. Er kämpfte sich durch die Gänge. Die Klauen der Kreatur kratzten nun wieder. Diesmal direkt hinter ihm. Metallisches Schleifen über Holz. Näher. Schneller. Die Geräusche hörten nicht auf. Sie schienen aus jeder Richtung zu kommen. David wusste nicht mehr, wo oben war, nur dass er raus musste. Sein Tauchcomputer brüllte inzwischen Warnungen. Zu tief, zu schnell, zu lange. Dann erreichte er das letzte Schott, das, durch das sie eingetaucht waren. Mit einem kräftigen Stoß schob er sich hindurch und war draußen. Offenes Wasser umgab ihn. Die Schwärze des Ozeans war plötzlich befreiend, der Druck des Schiffs war weg. Die Schreie in seinem Kopf verstummten. Doch die Kreatur folgte ihm. Er konnte sie seitlich sehen, als er aufstieg. Sie bewegte sich mühelos, als gehöre sie hierher, als sei sie selbst ein Teil des Meeres. Dann, tief unter ihnen, regte sich etwas Neues, ein Schatten. Riesig. Viel größer als das Schiff. Größer als alles, was David je gesehen hatte. Es kam aus der Tiefe. Langsam. Aber mit einer Wucht, die den Ozean selbst in Bewegung versetzte. Die Kreatur stoppte. Ihre Klauen zuckten. Dann wandte sie sich um. Sie wusste, was da kam. Das Ding aus der Tiefe schoss nach oben. Ein Maul öffnete sich. Gewaltig. Uralt. Zähne wie Schiffsanker. Der Wasserdruck änderte sich, zog an allem. Die Kreatur wurde erfasst. Kein Laut, kein Widerstand. Sie verschwand in dem Maul. Und dann war es vorbei. Das riesige Wesen, urzeitlich, unbegreiflich, drehte sich langsam und sank wieder in die Tiefe, wo es hergekommen war. Als Wächter oder Richter. David hing benommen im Wasser, das nun langsam wieder wärmer wurde. Die Temperaturanzeige stabilisierte sich, sein Computer meldete kritische Dekompression, aber er stieg weiter. Es gab kein Zurück. Er durchbrach die Oberfläche mit einem Schrei, der im Sonnenlicht verloren ging. Der Ozean war wieder still, aber nichts war je wieder wie zuvor. David tauchte keuchend aus dem Wasser auf. Das Licht der Nachmittagssonne war gleißend grell, beinahe schmerzhaft nach der Dunkelheit der Tiefe. Seine Maske war halb verrutscht, der Regler baumelte lose an seiner Seite. Salzwasser lief in Schüben aus seinem Mund, während er verzweifelt nach Luft rang, als sei sie nicht mehr selbstverständlich, sondern ein gnädiges Geschenk. Das Boot lag kaum 30 Fuß entfernt. Der Kapitän stand am Rand, seine Augen weit aufgerissen, als er nur einen Taucher an der Oberfläche sah. »Nur einer? Wo ist Tom?« hörte David ihn rufen. David konnte nicht antworten. Er winkte nur fahrig, bevor sein Arm erschlaffte. Die automatische Auftriebsweste blähte sich auf und hielt ihn über Wasser, während das Boot sich näherte. Zwei Crewmitglieder halfen ihm an Bord. Er warf einen letzten Blick zurück auf das Meer. Ruhig, makellos. Kein einziges Luftbläschen stieg mehr auf. Kein Hinweis auf das, was in über 180 Fuß Tiefe geschehen war. Sie zogen ihn an Deck. Hände griffen nach seinem Anzug, schnitten Gurte durch, rissen den Helm ab. Stimmen, Fragen. Sanitäter knieten sich zu ihm, begannen mit dem Check seiner Vitalwerte. Der Kapitän redete auf ihn ein, wollte wissen, was passiert war. David sah ihm in die Augen, aber sagte nichts. Nur der Blick reichte, um den Mann zum Schweigen zu bringen. Er war nicht mehr der, der eingetaucht war. Die Fahrt zurück zum Hafen war still. David saß in eine Decke gehüllt an der Reling, sein Blick fest auf das Meer gerichtet. In seinem Kopf wiederholten sich die letzten Minuten unter Wasser in Endlosschleife. Toms letzter Schrei. Das Maul der uralten Kreatur. Die Schwärze, die alles verschlang. Und davor Die Leere in den Augenhöhlen des Kapitäns. Im Hafen wartete bereits ein Krankenwagen. Die Küstenwache war benachrichtigt worden. Notfallmeldungen, Protokolle, Berichte. David wurde auf eine Trage geschnallt, obwohl er sich weigerte, loszulassen. Die Kamera, er hielt sie fest. Sie war die einzige Zeugin, neben ihm selbst. Im Krankenhaus wurde er auf Dekompressionskrankheit untersucht. Die Ärzte runzelten die Stirn. Keine Gasembolien, keine Lungenüberdehnungen, keine neurologischen Symptome. Sein Notaufstieg hätte ihn töten müssen, aber er war vollkommen gesund. 2 Stunden später saßen 2 Männer in dunklen Anzügen in seinem Zimmer. Keine Namen. Nur Ausweise, die zu schnell gezeigt wurden, um sie zu lesen. Einer stellte sich als Agent Wright vor, der andere als Agent Hill. Ihre Haltung war ruhig, ihre Stimmen zu kontrolliert. Es waren keine Küstenwachen, keine Ärzte und auch keine Archäologen. »Mr. Carter, Sie hatten einen Tauchunfall«, sagte Agent Hill. »Wir würden gern erfahren, was genau passiert ist.« David schwieg. Agent Wright legte ein Foto auf den Tisch. Darauf zu sehen, eines der Symbole, das in den Rumpf des Schiffes geschnitzt war. »Haben Sie so etwas gesehen?« David nickte langsam. Agent Hill schob eine Mappe über den Tisch. Weitere Fotos. Andere Tauchorte, andere Wracks, andere vermisste Taucher. »Sie sind nicht der Erste.« Ein Zittern lief Davids Rücken hinunter. Er betrachtete die Aufnahmen. Eismeer, südchinesisches Meer, Mittelmeer, überall dieselben Zeichen. Überall Berichte von verschwundenen Teams, unberührten Schiffen, unheimlichen Vorkommnissen. »Was ist das? Was sind diese Dinger?« fragte er, die Stimme kaum hörbar. »Wir wissen es nicht«, sagte Agent Wright. »Noch nicht. Aber wir sammeln. Und wir sorgen dafür, dass es nicht eskaliert.« Agent Hill legte eine weitere Mappe auf den Tisch. Darin ein Dokument, eine Verschwiegenheitserklärung, mehrere Seiten, keine Zeugen, kein offizieller Fund, kein zweiter Taucher. »Sie haben Tom nicht einmal gesucht«, sagte David leise. »Wir wissen, dass er nicht mehr auffindbar ist«, entgegnete Hill. »Es ist noch da unten«, murmelte David. »Oder auch nicht. Vielleicht wurde es geholt.« Wright sah ihn lange an. Dann sagte er, »Die See hat vieles verschluckt. Manche Dinge sollten auch dort bleiben.« David unterschrieb. Er wusste, dass er keine Wahl hatte. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Angst davor, was passieren würde, wenn andere ebenfalls hinabtauchten. Wenn sie das Siegel wieder öffneten. Die Kamera wurde konfisziert. Die Aufnahmen analysiert. Der Computer, das Funkgerät, alles verschwand in dunklen Transportkisten mit Behördenetiketten, die nichts sagten. Am nächsten Tag verließ David das Krankenhaus. Niemand sprach mehr über Tom. Der offizielle Bericht sprach von technischer Fehlfunktion. Ein bedauerlicher Unfall. David stieg in sein Auto, fuhr durch die Stadt und fühlte sich fremd. Die Menschen gingen ihrem Alltag nach. Niemand ahnte, was tief unter der Wasseroberfläche lauerte, was dort geschlafen hatte und was vielleicht wieder erwacht war. In der Nacht träumte er von Stimmen, von Krallen, die langsam über Holz glitten, von einem Maul, das sich wieder öffnete. 3 Jahre waren vergangen, seit David Carter das letzte Mal tief getaucht war. Die meisten seiner Ausrüstungsgegenstände verstaubten in einem verschlossenen Schrank. Seine Tauchlizenz war nicht verlängert worden. Das Meer war für ihn zu einer Grenze geworden, einem Ort, den er nicht mehr betreten wollte oder konnte. Doch dann kam Sarah. Sie hatte ihn kennengelernt, als er bereits gebrochen war. Nicht durch körperliche Wunden, sondern durch das, was sich hinter seinen Augen verbarg. Sie stellte keine Fragen, als er an schlaflosen Nächten im Flur saß oder in kaltem Schweiß aus Albträumen hochschreckte. Sie sprach nicht über das Wrack, nicht über den Mann, den er dort unten verloren hatte. Stattdessen brachte sie Geduld mit,
und Verständnis. Und irgendwann, vorsichtig, tastend, auch wieder Hoffnung. Langsam führte sie ihn zurück. Erst zu Gesprächen mit anderen Tauchern, dann in seichte Gewässer, schließlich in Schwimmhallen mit künstlicher Tiefe. David ließ sich Zeit. Monate. Fast 2 Jahre, bis er bereit war, die Ausrüstung wieder vollständig zu tragen. Und jetzt war er hier. Mit ihr. In Island. Die Silfra-Spalte, ein Spalt zwischen den Kontinentalplatten, bekannt für ihre klare Sicht und geologische Einzigartigkeit, war kein Ort für Albträume, sondern einer für Schönheit, für Neuanfang. Sie stiegen gemeinsam ins Wasser, langsam, Hand in Hand. Sarah war ruhig, fokussiert. Ihre Kamera blitzte gelegentlich, wenn sie interessante Gesteinsformationen festhielt. David ließ sich treiben. Das Wasser war eiskalt, aber nicht feindlich. Die Sicht betrug über 100 Fuß. Eine Klarheit, die man sonst nur aus Träumen kannte. Er fühlte sich leicht. Fast sicher. Bis zu dem Moment, als sich am Rand seines Sichtfelds etwas bewegte. Es war keine Strömung, kein Fisch, kein Schatten von oben. Es war ein Wesen, genau wie damals. Hochgewachsen. Langgezogen, die bleiche Haut fast durchsichtig, die Arme zu lang, die Hände zu groß, mit denselben grausam geschwungenen Krallen. Und dort, wo die Augen hätten sein sollen, war wieder nur glatte, gespannte Haut. Als hätte nie ein Blick darin gewohnt, und doch sah es ihn. David erstarrte. Er konnte nicht atmen, nicht denken, seine Hände zitterten. Der Tauchcomputer registrierte sofort die physiologischen Veränderungen. Puls zu schnell, Atmung zu flach, CO2-Werte kritisch. Er wusste, was kam. Die Panik, die gleiche wie früher. Er schloss die Augen, zählte langsam. 1, 2, 3. Als er sie wieder öffnete, war das Wesen verschwunden. Nur Wasser, Gestein. Und die Silfra-Spalte. War es real gewesen? Sarah hatte ihn bemerkt. Sie war schon an seiner Seite, ihr Blick durch die Tauchmaske voller Sorge. Sie fasste seine Hand, drückte sie. Ein einfaches Zeichen. Bist du in Ordnung? David nickte, zögernd. Dann zeigte er nach oben. Langsam begannen sie den Aufstieg. Kein Notfall. Kein panisches Flossenschlagen, nur ein kontrollierter Rückweg in eine Welt, in der Dinge mit Logik erklärbar waren. An der Oberfläche atmete David tief durch. Er roch die klare Luft Islands, hörte das Plätschern des Wassers am Gestein. Sarah zog ihre Maske ab und sagte nichts. Sie wusste, dass Worte nichts halfen. Später, im Hotelzimmer, saßen sie gemeinsam am Fenster. Die Mitternachtssonne stand tief über dem Horizont, färbte das Wasser golden. Es war wieder da, sagte David leise. Nicht nur in meinem Kopf. Ich habe es gespürt. Sarah legte ihre Hand auf seine. Dann hast du es überlebt. Wieder. Er nickte. Die Angst war noch da. Aber sie lähmte ihn nicht mehr. Vielleicht würde sie es nie wieder tun. Vielleicht war das Wesen real. Vielleicht war es eine Erinnerung. Vielleicht war beides dasselbe. Denn es gab Orte auf dieser Welt oder darunter, an denen die Naturgesetze aussetzten, wo Zeit nicht verging und wo das, was wir vergessen wollten, auf uns wartete. Und manchmal, nur manchmal, folgte es uns zurück. Auch Jahre später, auch über Kontinente hinweg. David blickte hinaus aufs Meer und wusste, die Tiefe vergisst nicht. Sie beobachtet, immer, geduldig und still.